Was sagen Sie?
So, sieht's aus.
Fußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
So sieht's aus. Die Frankfurterinnen haben es gesagt, sie haben Grund zum Jubeln. Und wir natürlich auch, wenn wir sind wieder da. Frauenfußball-Podcast wieder am Start. Der erste, ich sag mal, echte Spieltag ist durch. Und wir haben ihn natürlich im Blick. Wir, das sind zum einen ich, Miriam. Ihr kennt mich vielleicht von der Stimme, habt ihr mich erkannt. Moment, das ist nicht diese andere. Nee, richtig, die sitzt mir aber imaginär gegenüber. Nina, wundervollen, schönen, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Miriam. Ich bin sehr aufgeregt, sage ich ganz ehrlich, weil es ist so viel passiert. Dieser Spieltag war so geil, es hat so viel Spaß gemacht und ja, auch abseits des Platzes ganz, ganz viele Dinge los, Themen, die wir besprechen müssen. Ha,
aber wirklich, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Halte dich zurück bitte, eins nach dem anderen. Aber wenn ihr vielleicht uns auch auf Instagram folgt, dann seht ihr ja immer, wie Nina sich schon immer anstrengt für diese Spieltagsclips, die sie auch schon immer dreht. Und ich finde, da sieht man die Vorfreude, einfach diese pure Energie, so dieses, okay, ich darf jetzt drüber reden, über das, was alles schon passiert ist, aber nicht zu viel, weil wir müssen im Podcast noch drüber sprechen. Das ist eine gute Kombi. Und wir müssen auch ganz klar mal wieder sagen, heute ist Dienstagmittag. Wir zeichnen ja immer so ungefähr an diesem Tag auf. Das heißt, auch diese ganz verrückte Transferperiode ist irgendwie jetzt endlich mal durch. Wir können alle wieder durchatmen. Ein bisschen was passiert, das haben wir auch im Blick. Wir schauen auch mal auf den internationalen Fußball, denn da gab es eine ganz interessante Niederlage. Und wir blicken natürlich voraus auf den nächsten Spieltag, der dann auch schon wieder ansteht. Beziehungsweise haben wir auch noch Pokal, ne? Also da ist echt einiges los. Nina, sag mir nur ganz kurz, du bist fit, dir geht's gut. Du hast mal wieder am Wochenende auch den Besuch im Stadion gehabt, nicht wahr?
Ja, mir geht's ganz wunderbar, tatsächlich eben durch diesen Spieltag auch, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Ich war bei Turbine gegen Werder, kann ja nicht in Berlin sein und mir das dann nicht geben. War wirklich, wirklich ganz toll, also da mal wieder ganz nah mit dabei und ein Topspiel hatten wir ja auch noch, also war eine Menge. Und bei dir auch alles fit soweit?
Soweit alles schick, soweit alles gut. Ich schaue mir jetzt schon seit einigen Wochen nur noch Spiele von der Couch aus an, aber das ist auch in Ordnung. Da habe ich die Möglichkeit, hin und her zu spulen und wenn ich dann mal eingepennt bin, weil meine Energie es nicht zulässt, kann ich wieder zurückspulen. Das ist ganz gut. Nein, also die Spiele waren nicht daran schuld. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch einfach rein in den Spieltag.
Das war der Spieltag.
Spieltag Nummer 13 in der Bundesliga der Frauen. Miri hat es schon gesagt, es ist wieder am Start, diese Liga, nach der Winterpause. Und naja, wettertechnisch hat es da auch was gegeben, dass wir ein Spiel weniger hatten. Und zwar Essen gegen Köln ist witterungsbedingt abgesagt worden. Gibt aber auch schon einen Termin für ein Nachholspiel am 11. Februar, also vor den DFB-Pokal-Viertelfinals. Ist ein Dienstag? Naja. Wir haben ja schon immer so ein bisschen Stress mit den Montagsspielen.
Die kennen unsere Aufnahmezeit einfach nicht. Mein Gott.
Ja, man könnte dann quasi hören, während das Spiel läuft, dann den Podcast hören. Ja. Nee, aber genau, 11. Februar gibt's dann Essen gegen Köln als Nachholspiel. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so ganz, weil es gibt noch genug andere Wochenenden auch, die als Nachholspieltage tatsächlich auch deklariert sind und im DFB-Rahmenterminkalender stehen. Naja, ist so, könnt ihr euch aufschreiben. Leipzig gegen Bayern, 1-0 gewinnen die Bayern durch ein Tor von Magdalena Eriksson in der 11. Minute. Ihr erstes Saisontor tatsächlich, ist dann aber das erste oder einzige Tor auch geblieben in dem Spiel, was mich ein bisschen verwundert hat. Ich habe nur die erste Dreiviertelstunde so wirklich gesehen, was sehr dominant war von den Bayern. Da hätte es schon 4-0 oder sowas stehen können, also Chancenverwertung ist ein Thema. In der zweiten Hälfte sind die Leipzigerinnen dann ein bisschen besser reingekommen. Bayern hat das Ganze aber tendenziell mehr verwaltet. Am Ende hat es noch eine rote Karte für Luan Jolie gegeben, nach einem groben Foul an Pendela Harder. Sie dann für 2 Spiele gesperrt. Ganz interessant aber bei den Bayern vor dem Spiel. Georgia Stanway und Sarah Zadrazil, die sind beide raus. Längere Zeit raus, denn Georgia Stanway hat eine Knieverletzung und Sarah Zadrazil einen Muskelfaserriss. Aber die Bayern haben auch direkt wieder reagiert auf den Transfermarkt. Und zwar Ariana Caruso von Juventus Turin als Ersatz geholt. Ist eine Laie und ist ziemlich irre, weil Caruso, die ist ja ihre ganze Karriere bisher bei Juve gewesen und dort auch Kapitänin. Und ich sag mal so viel, wenn man auf die Website geht von Juve und den Artikel dazu liest, dass sie eben per Laie zum Bayern wechselt, das liest sich ja sehr emotional, wie wirklich so eine große Reportage irgendwie. Es geht los mit, es war der 17. August, dann und dann, 2019 oder was, keine Ahnung. Und also, es ist wirklich sehr schön geschrieben.
Ein Roman, den man sich vielleicht mal durchlesen sollte. Aber ich meine, es ist schon eine Ansage, ne? Caruso jetzt da zu verpflichten, wenn auch erstmal nur als Laie, aber irgendwie 6-malige Meisterin, 3-mal den Pokal, Supercup geholt. Also das ist schon eine Ansage, weil auch einfach internationale Erfahrung auch nochmal ein echtes Ausrufezeichen, vor allem eben auch bezogen auf die Champions League, oder?
Ja, schon, aber auf der anderen Seite so ein bisschen auch ehrlich gesagt, darunter wäre für die Bayern eher weird gewesen. Ich meine, wie willst du sonst eine Stanway und eine Zadrazil ersetzen? Also da brauchst du schon das allerhöchste Regal.
Absolut, aber es muss dann auch das Timing stimmen, dass dann die Dame auch Bock hat zu wechseln, zumindest irgendwie per Laie. Das ist schon, ich finde es ein sehr, sehr starkes Zeichen der Bayern, dass sie eben nachlegen können.
Ja, so schaut's aus.
Ein weiteres Spiel auf unserer Liste, Wolfsburg gegen Jena, ging am Ende sehr deutlich mit 3:0 für die Wölfinnen aus. Es war ein nie gefährdeter Sieg zum Jahresauftakt für die Truppe von Tommy Stroh. Der VfL drückte die Mädels aus Jena eigentlich relativ sofort nach Anpfiff in die eigene Hälfte. Die ersten Abschlüsse fehlten, sollten nicht lange auf sich warten lassen. In der 18. Minute war es dann Freistoß aus dem Halbfeld, der über Minge bei Behrenstein landet, die den Ball eben über die Linie drückt. In der 20. wird direkt nachgelegt, das 2:0. Nachdem Jenas Sträßer eine Hutecke unfreiwillig ins eigene Tor verlängert, also ein Eigentor an dieser Stelle. Brandt und Popp lassen einige Chancen liegen in Halbzeit 1. Mal kurz dazu den Daten. Ich meine, mehr als 70% Ballbesitz und 13:1 Schüsse macht schon relativ deutlich, wie dieses Spiel in den ersten 45 Minuten lief. Und zu Beginn der zweiten Hälfte hat sich Carl Zeiss aber ehrlich gesagt auch einiges mutiger gezeigt, so ein bisschen, wenn ich jetzt was, wann dann. Geisser und Kieland treffen die Latte, vor allem dieser Schuss von Kieland, der war sehr nervenaufreibend, weil sie einfach so gefühlt Lattenkreuz trifft und der Ball so Zentimeter irgendwie Wembley-Tor-mäßig vor der Linie dann irgendwie noch aufspringt. Da habe ich auch noch mal hin und her gespult, um mir das noch mal ganz genau anzuschauen. In der 66. Minute gab es dann aber das 3:0 für den VfL. Minge bringt einen Freistoß von Hut in Netz unter. Bedeutet, der VfL ist zurück auf Platz 3 vor Leverkusen. Das ist der 10. Sieg für sie gewesen. Ja, und Carl Zeiss Jena dagegen mit der 10. Niederlage in dieser Saison. Warten weiterhin auf den ersten Sieg, sind auf Platz 17 vertreten. Aber was die Tabelle angeht, können wir uns das ja nachher nochmal in Ruhe anschauen. Ich will nochmal kurz aufs Personal eingehen. Beziehungsweise Nina, so einen ungefährdeten Sieg der Wölfinnen hast du auch erwartet, oder?
Ja, also ich habe so ein bisschen drauf gewartet, auch mit dem Video und den Notizen für die Folge, so vielleicht überrascht Jena irgendwie, aber es war schon klar, also als dann das 1:0 gefallen ist, relativ zeitig. Und dann nach dem 2:0 war es klar, so ja, das wird jetzt keine große Überraschung hier.
Ja, bis auf diese 2 Chancen von Carl Zeiss fand ich auch diesmal, dass die Wölfinnen sich relativ stabil gezeigt haben. Das ist auch etwas, was sie in der Hinrunde ja doch hier und da, wo man ein bisschen dran knabbern und arbeiten musste, dass irgendwie nie so richtig klar war, ob sie diese Führung jetzt wirklich über die Ziellinie bringen. Und ich finde zumindest, auch wenn das nicht der Anspruch ist, gegen Carl Zeiss Jena diesen Eindruck zu zeigen, aber auch da, das sage ich als Fan von Borussia Dortmund ganz deutlich, es ist wichtig, gegen die kleinen Teams einfach mal eine ganz stabile Leistung zu zeigen und einfach mal keine Angst aufkommen zu lassen. Und ich finde, das haben die Mädels ganz gut gemacht.
Auf jeden Fall. Aber du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, aufs Personal gucken. Das fand ich, war nämlich bei dem Spiel fast viel interessanter. Ja. Also es ist ja unter der Woche ein bisschen was passiert, dass bekannt geworden ist, dass Jule Brandt ihren Vertrag nicht verlängern wird, die trotzdem auf dem Platz stand. Auf der anderen Seite aber eben auch Merle Frohms bekannt geworden ist, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern wird nach dieser Saison, sprich eben Wolfsburg verlassen wird. Und sie hat dann nicht auf dem Platz gestanden. Anneke Borbe ist statt ihr im Tor gewesen. Und zwar nicht nur jetzt für dieses Spiel, sondern Tommy Stroth hat gesagt, hat nach dem Spiel verkündet, das gilt für die komplette Rückrunde, dass Anneke Borbe jetzt die Nummer 1 ist. Miriam, wie krass, oder? Finden wir das?
Boah, also ich finde es schon eine deutliche Ansage. Man ist dann sofort so, boah, ganz klare Trotzreaktion, du willst nicht bei uns verlängern oder hast einen Wechselwunsch hinterlegt, wer weiß. Da hat Tommy Stroth direkt gesagt, naja, nichts damit zu tun. Irgendwie so, wie wir ihn auch kennenlernen durften, würde ich ja meinen, ich glaube ihm, weil er auch einfach irgendwie Nachwuchstalenten auch Chancen geben möchte und natürlich jetzt auch in die Zukunft schauen muss. Also wenn du mit einer Merle Frohms in Zukunft nicht mehr arbeiten kannst, musst du schauen, wer da irgendwie die Stabilität im Tor findet. Und das ist dann Anneke Borbe wahrscheinlich. Die hat ein gutes Spiel gemacht. Und er hat es auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal auch unter anderem damit begründet, dass es auch eine Systemumstellung gibt bei den Wölfen, eine Dreier- bzw. Fünferkette in der Abwehr. Da hätte Borbe aufgrund ihrer Größe, Zitat, von der Art und Weise, wie sie auftritt und bei den Flanken agiert, momentan die Nase vorn. Also das sind schon alles Begründungen, mit denen man, finde ich, arbeiten kann. Trotzdem, du hast die Frage gestellt, Merle Frohms, das ist ein extrem hartes Kaliber und irgendwie eine extrem harte Zeit, die sie aktuell durchmacht. Erst verlierst du die Nummer 1 beim DFB, jetzt auch noch bei deinem Club, beim VfL Wolfsburg. Es wird auch jetzt mal abseits auch noch von Borbe schon über die eigentliche Frohms-Nachfolgerin gesprochen, die Stina Johannes von Frankfurt sein soll. Die Vereine sollen sich auch schon einig sein, laut Medienberichten. Noch ist aber nichts offiziell. Also da wird so viel über deinen Kopf entschieden. Da musst du schon Nervenstärke jetzt zeigen, finde ich.
Absolut. Und ich glaube, also ich fand ja sowieso schon, also deswegen gehe ich so ein bisschen mit bei Tommy Stroth vielleicht. Ich habe ja schon so die letzten Wochen und Monate mal so ein bisschen gesagt, Merle Frohms irgendwie, da scheint mir was nicht so ganz im hundertprozentig grünen Bereich zu sein, sage ich mal so. Sie wirkt an einigen Stellen unsicherer, als man es von ihr gewohnt ist. Trotzdem ist sie noch eine sehr, sehr gute Torhüterin. Aber mit diesen Entscheidungen jetzt, boah, also mental, ich drücke ihr alle Daumen, die ich habe und von Leuten, die ich kenne, auch noch im Geiste mit dazu, dass sie da wirklich gut durchkommt, weil das sehr hart sein muss. Thema Stina Johannes, ich weiß nicht, ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass Anneke Borbe die 1 bekommt. Ich durfte ja auch schon mal mit ihr sprechen, vor einer ganzen Weile mittlerweile tatsächlich schon. Hat es eine Folge gegeben für den Podcast, damals noch die 45. Total cool. Mir hat sie bei Werder damals auch sehr, sehr gut gefallen. Die hat eine Lässigkeit irgendwie auch drauf. Ich fände es super cool, wenn man da eben auf eine Person aus der zweiten Reihe sozusagen bauen würde. Dafür hat man sie ja irgendwie auch geholt. Ich finde nicht, dass Anneke Borbe eine ist, die auf ewig zweite Wahl bleiben wird. Und außerdem so rein konkurrenzmäßig, ich meine, Frankfurt kann auch gute Torhüterinnen dann nachholen, nachliefern. Aber ich würd's sehr lieben, wenn man auf Borbe bauen würde, bin ich ganz ehrlich. Und das auch noch dazu, ich glaube ehrlich gesagt, nach der Geschichte jetzt, Merle Frohms wird noch vor dem Sommer gehen.
Hot Take.
Ja, lass ich immer so stehen.
Okay, ja, why not? Also ich gebe dir völlig recht, also Stina Johannes vor allem wird auch nicht wechseln, wenn sie nicht die Nummer 1 wird. Also das wäre ja kompletter Schwachsinn, dann bleibst du auch lieber bei Frankfurt, die eine krasse Saison spielen, selbst wird dann nächstes Jahr Champions League und so weiter und so fort. Also alles entspannt, bleibt eine richtig spannende Position bei den Wölfinnen.
Absolut. Schreibt uns bitte sehr, sehr gerne, liebe HörerInnen, was ihr davon haltet. Bei Spotify unten runter, bei Instagram per DMs oder unter die Reels-Posts, wie auch immer. Bei Podigy geht das auch. Das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, was da passiert. Wohin vielleicht ja auch Merle Frohms wechseln wird, ob nur im Sommer oder schon vorher. Ausland wird es definitiv werden, würde ich jetzt mal so sagen. Aber Miri, du hast schon gesagt, Wolfsburg ist zurück auf Platz 3. Und wieso das so ist, das gucken wir uns doch jetzt mal an.
Im Fokus.
Im Fokus kann eigentlich nur ein Spiel stehen an diesem Spieltag. Es ist das Topspiel, das seinem Namen einfach gerecht wurde. Frankfurt gegen Leverkusen. Das Endergebnis 3-2. Wow. Und wenn man sich schon einfach nur den Ticker mal kurz einfach nur vor Augen hält, diese Reihenfolge der Tore, dieses Auf und Ab der Gefühle, die 3540 ZuschauerInnen hatten auf jeden Fall richtig Spaß in Frankfurt, würde ich mal meinen. Es ging einfach direkt nach Anpfiff los. Laura Freigang lässt in der 4. Minute direkt ein Tor liegen, obwohl Keeperin voll einfach einen riesen Fehler irgendwie hinlegt und Laura Freigang trifft halt leider das leere Tor nicht. In der 22. Minute gibt's dann Elfmeter für Frankfurt, denn Keeperin voll schon mit dem nächsten Fehler. Nicole Anyomi wird von ihr nämlich mal schön umgehauen, ganz klar nicht am Ball, hält Anyomi am Fuß. Sarah Dorsun lässt sich das nicht zweimal sagen, trifft zum 1-0. Es sollte aber das Highlight des Spiels noch ausstehen. Und zwar nur 11 Minuten später, in der 35. Minute. Und Leute, ganz kurz, Nina macht sich, wie ihr jetzt mitbekommen habt, ab und zu immer schon während der Spiele Notizen. Wenn sie dann also reinschreibt, what the fuck, Tor des Jahres? Dann ist klar, das muss was Besonderes gewesen sein. Weil ich konnte am Abend gar nicht das Spiel sehen, hatte nur die Notiz gesehen, dachte so, okay, alles klar, was war los? dann reingeschaut und ja, sie soll schon recht haben. Was waren das, rund 30 Meter? Sie sieht, dass Stine Johannes etwas weit vor dem Tor steht und ja, zieht einfach mal wieder ab und es sieht einfach so, so gut aus. Trifft also zum 1-1. Für Leverkusen, es steht alles auf Anfang, aber nur 1-2 Minuten später steht schon wieder 2-1, denn Nicole Anyomi kämpft sich diesmal selbst durch, hat ein bisschen Glück, denn sie lässt Turani stehen, fällt fast, kann aber stehen bleiben und vollstreckt dann zum 2-1. Es geht also mit dem Spielstand in die Halbzeit. Leverkusen direkt da und wach aber dann nach der Pause und sorgt einfach für den Ausgleich. Nach einer Ecke nutzt Pilic Dorsuns unglückliche Rettungsaktion mit einem Schuss ins obere Eck. Es steht 2-2 nach 49 Minuten. Aber warum lange warten mit dem Führungstreffer, der dann endgültig auch das Endergebnis bedeuten sollte? Geraldine Reuteler trifft zum 3-2. Unfassbar. 6. Sieg im 7. Heimspiel übrigens für die Frankfurterin. Die letzte Niederlage ist schon eine Weile her für die Damen der Eintracht am 7. Spieltag gegen Werder Bremen war das. Daran wird sich Nina noch erinnern. Die verteidigen also Platz 1 in der Tabelle. Ja, und die Werkself, die muss sich nach einem wirklich verrückten Kampf geschlagen geben. Hatten auch noch die ein oder andere Chance auf den Lucky Punch. Am Ende sollte es aber die erste Niederlage seit dem 20. Oktober sein. Also ihr hört es, zwei Mannschaften, die einfach seit einer echt langen Zeit jetzt schon kranke Leistungen zeigen. Und dementsprechend stolz war auch unsere letzte Interviewpartnerin, Christine Kögel.
Zeigt ja auch, zu was wir in der Lage sind, dass wir, egal in welcher Minute, egal welcher Spielstand, auch gegen Top-Mannschaften einfach in der Lage sind, ein Tor zu machen. Aber natürlich auch sehr, sehr enttäuschend, weil wir uns, wie gesagt, ein bisschen mehr vorgenommen hatten.
Genau, was sie vorgenommen hatten, was sie sich vorgenommen hatten, das hatte Chrissy Kögel uns ja in der letzten Folge auch gesagt. Und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass sie sagt, ja, wir können gegen Top-Mannschaften immer wieder zurückkommen. Als wenn sie nicht selber eine Top-Team wären, so, die da ja echt weit oben mitgemischt haben. Und eben dieses Spiel, das ist so hin und her gegangen. Das war total geil. Das war beide Teams, sind da mit so viel Druck reingegangen. Und eben auch Chrissy, die da wieder mit ihrem Einsatz, mit ihrer Technik, da auch echt, also die hatte da auch Situationen wieder im Spiel, die wahnsinnig beeindruckend waren. Ja, Leverkusen, die hat auch die SGE so zu Pässen vor dem eigenen Tor gedrängt, wo sie dann immer wieder dazwischen gegangen sind. Super interessant, dieses Spiel. Und du hast es eingangs auch gesagt, ey, das wirklich hat dem Namen Topspiel alle Ehre gemacht.
Du hattest das Spiel ja, wenn ich mich nicht irre, in der Fußballkneipe gesehen und hattest mir noch im Vorhinein irgendwie geschrieben, ich hoffe, dass sie es auch wirklich übertragen. Erzähl mal zur Stimmung, weil sie haben es dann im Endeffekt übertragen. Ja. Es hat sich auch gelohnt, oder?
Absolut, es war total lustig, weil irgendwie die erste Halbzeit habe ich noch im Auto auf dem Weg in die Kneipe halt geguckt, also meine beste Freundin ist gefahren und ich habe es dann auf dem Handy gesehen und bei dem 1:1 von Carolina Williams dachte ich, ein bisschen ausgerastet. genau, und dann waren wir halt in der Werder-Kneipe, weil abends die Männer gespielt hatten und da lief dann so Vorberichterstattung und so, und dann habe ich immer gedacht, so, sag mal, also wir hatten da auch das Handy dann hingestellt und habe ich gedacht, so, wir müssen jetzt nicht den dritten Vorbericht nochmal kicken. Hab gefragt, könnt ihr umschalten? Muss man natürlich auch mal gucken, ob das auch wirklich bei The Zone in den Fernsehsendern läuft, und es lief bei The Zone 2 und natürlich haben wir umgeschaltet und es war mega cool, weil irgendwie die ganzen Leute, die da irgendwie reingekommen sind, auch, die haben dann also wirklich auch hingeguckt und ihre Gespräche unterbrochen und dann, ich habe dann auch gehört, wie sie gesprochen haben, so, ja, und die Werder-Frauen, die sind ja auch ganz gut so unterwegs und so. Dann meinte ich so, ja, die spielen morgen übrigens in Potsdam. Und dann meinten so ein paar Kerls, ja, könnte man sich ja überlegen, ob man hinfährt. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für euch auch wirklich die Empfehlung, wenn ihr in Kneipen unterwegs seid, in Fußballkneipen, fragt einfach nach, ob sie umschalten können im Zweifel.
Eben, lohnt sich wahrscheinlich immer. Und ja. Umso cooler, dass es dann die Leute dazu bringt, irgendwie drüber zu quatschen.
Total. Mir sind da bei dem Spiel auch noch richtig dolle aufgefallen, bei den Frankfurterinnen Sarah Dorsun und Anna Ehling. Die sind wirklich so gut unterwegs gewesen. Die hatten so eine Ausstrahlung. Und Anna Ehling, da würde ich auch nochmal wirklich hervorheben. Das passt da auf jeden Fall. Und wir haben jetzt schon ein bisschen Werder gegen Turbine angeteased. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel gewesen, sagen wir mal so, vor 1168 ZuschauerInnen. Heimspiel für Turbine, man hat's nicht so ganz gemerkt. Die Stimmung war irre. Das waren, ich weiß nicht, wie viele von diesen 1168 ZuschauerInnen eben von Werder waren. Es waren viele. Die haben eine fette Choreo aufgezogen, 90 Minuten lang quasi durchgesungen. Absolut verrückt, sehr viel Spaß gemacht. Turbine hat auch dagegen getrommelt ein bisschen. Hat Spaß gemacht. Letzten Endes, Turbine hat sich lange Zeit gut angestellt. Werder ist in Führung gegangen in der 38. Minute durch Larissa Mühlhaus. Direkt verwandelter Freistoßtreffer, richtig irre. Und gerade mal 4 Minuten später, bisschen so wie bei Frankfurt gegen Leverkusen in der 42. Minute, hat es den Ausgleich gegeben durch Bianca Schmidt. Und dann hat es eine richtig lange Zeit gedauert.
Tor, aber ganz kurz, das ist ein Tor für Turbine, hallo?
Ja, hast recht. Das zweite Tor erst und das erste Heimtor für Turbine.
Ja, können wir das mal feiern?
Warte mal, das klang gerade ein bisschen nach Karneval.
Ja, wobei, Köln, auch ich weiß. Ja, egal. Wollen die in Potsdam auch auf keinen Fall hören. Sorry dafür. Aber wir freuen uns einfach. Ist doch voll schön. Du hast auch den Jubel gesehen, oder? Also, ja, mein Gott.
Ich habe auf der Tribüne gesessen und fast so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil die so ausgerastet sind, alle da auf dem Platz. Das war schon richtig stark. Und so stand es dann auch eine ganze Weile. Und ich habe zwischendurch schon gedacht, sag mal, bahnt sich hier vielleicht der nächste Punkt für Turbine an. Aber in der 72. Spielminute hat dann Sophie Weidauer, ausgerechnet sie, die ehemalige Potsdamerin, auch getroffen. Und dann in der 81. und 90. nochmal jeweils Larissa Mühlhaus, die also ihren Dreierpack schnürt. Und auch da ist wieder ein direkter Freistoß mit dabei gewesen. Hat sie auch selber gesagt, die liegen ihr so ein bisschen.
Ja, ich übe das auch immer im Training, auch vorgestern immer wieder probiert. Und ich glaube, dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Ich glaube, also nicht jeder Ball geht rein, aber ich habe den schon gemerkt, als er von meinem Fuß gegangen ist, dass er gut kommt. Ja, und die anderen Tore freut mich natürlich sehr, auch Sophie, richtig gut gemacht. Allgemein insgesamt eine gute Teamleistung.
Ich frage mich das jedes Mal, ne? Ob die Mädels oder die Männer, völlig wurscht, ob die das spüren, wenn du den Ball schießt, dass du weißt, der wird gut. Oder zumindest das so im Nachhinein so aussagen können. Und sie hat es jetzt wieder getan. Ich finde das super spannend einfach, wenn du weißt, ja, der wird geil.
Ja. Aber Larissa Mühlhaus hat es ja auch gesagt, gute Teamleistung. Und das war es auf jeden Fall bei Werder. Aber wir müssen auch mal auf Turbine gucken. Auch die haben sich eine Zeit lang echt gut angestellt. Und da eine Sache, ne, wir haben es ja schon gesagt, Bianca Schmidt hat den Treffer gemacht. Die hat als Stürmerin auf dem Platz gestanden. Wie finden wir das?
Ich bin auch ein bisschen verwundert, aber das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt ein Ausdruck von Verzweiflung, so gemein es klingt, einfach solche Spielerinnen auch mal auf einer anderen Position spielen zu lassen? Also sie ist ein eigentlich eine relativ klare Abwehrspielerin? Oder ist das einfach ein... Ich weiß gar nicht, was ich sagen will, ich kriege gar nicht die zweite Option so richtig raus. Es ist natürlich dann, es spricht für Turbine, wenn es dann funktioniert und du hast halt endlich mal ein Tor geschossen, aber es ist irgendwie verwirrend, oder?
Total, also ich habe auch erst gedacht, so, hey, sag mal, also ist das jetzt so, stößt sie da ab und zu mal nach vorne oder bleibt sie da? Und sie ist da geblieben und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding gewesen, weil Turbine ja per se auch ein sehr, sehr junges Team hat und dass sie dann eben als sehr erfahrene Spielerin eben nicht nur bildlich gesprochen vorangeht, sondern eben auch direkt auf dem Platz, dass da im Mittelfeld eben Dinge passieren können und man aber weiß, okay, da vorne ist eine Spielerin, die ist entscheidungsfreudig, die hat schon so viel Erfahrung gesammelt, die macht dann einfach und das finde ich, Das hat dann echt einen Unterschied gemacht. Und das hat man gesehen, da war mehr Plan dahinter, mehr Selbstvertrauen auch einfach. Sicherlich auch bedingt durch eins der vielen Comebacks. Das war, also wenn wir gesagt haben, bei Frankfurt-Leverkusen, das war so ein bisschen Comeback-Spiel, weil eben Leverkusen immer zurückgekommen ist, aber dann Frankfurt eben auch. Das war ein Comeback-Spiel der anderen Art und Weise, weil wir sehr viele Rückkehrerinnen hatten von Verletzungen. Zum Beispiel eben auch Viktoria Schwalm, die ihr erstes Spiel in dieser Saison gemacht hat, nach Rückenproblemen. Und das hat man eben auch gesehen, dass sie da auf der Außenbahn ja auch die Vorlage zum Beispiel gegeben hat für dieses 1:1 von Bianca Schmidt. Ja.
Nicht zu unterschätzen einfach, dass dieser Verein eben nicht nur finanziell, sondern auch personell ganz schön einige Lasten zu tragen hatte, auch immer noch hat. Und du sagst, ich finde auch der Auftritt der Potsdamerin, der hatte so einen anderen Drive, der hatte so einen anderen Spirit. Da hat man sich nicht aufgegeben. Am Ende ist es ein ganz deutliches Ergebnis für Werder, gar keine Frage. Aber die haben eine schöne Leistung auf dem Platz gezeigt. Und ich weiß nicht, mich hat es zumindest motiviert in dem Gedanken, dass die für mich noch lange nicht weg sind.
Ja, also man hat es halt voll gesehen, so ab der 70. Minute, 65. oder was, da sind sie total eingebrochen, die Potsdamerinnen. Aber wenn man dann, keine Ahnung, gegen Köln zum Beispiel spielt oder gegen Jena, dann könnten Punkte auf jeden Fall bei rumkommen, wenn man so auftritt. Ich möchte noch einmal kurz auf Werder gucken. Peng doing Peng things. Absolut. Ich habe dazwischen echt gedacht, sag mal, was war denn ditte? Ich habe eine Skizze in mein kleines Notizbuch auch gemacht, wo sie war wirklich teilweise wie so eine linke Innenverteidigerin in der Viererkette, so 5 Meter hinter der Mittellinie. Also so viel dazu. Ansonsten Werder mit recht viel Ballbesitz eben lange Zeit auch nicht so wahnsinnig viel angestellt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Eben bis zur 72. oder 70. halt, wo dann Turbine so ein bisschen eingebrochen ist. Dann haben sie halt losgelegt. Aber das wäre sowas, wo man auch sagen kann, kann man eigentlich auch noch ein bisschen mehr draus machen. Wir haben es schon angesprochen, das Comeback von Viktoria Schwalm. Auch bei Werder hat es ein paar Comebacks gegeben, 2 an der Zahl.
Die Story des Spieltags.
Verena wieder, die ja im Sommer gewechselt ist, die war seit im Mai schon raus, 2024, hatte sich kurz nach dieser Verkündung des Transfers eben verletzt, Meniskusriss. Sie ist zurück und auch nach fast einem Jahr Werders Kapitänin Lina Hausicke. Die ist einfach in der Halbzeitpause eingewechselt worden, also gar nicht irgendwie großartig begrüßt werden können. Irgendwie bei einem Heimspiel in der 60. eingewechselt, wo dann ein riesen Trara gemacht wird. Nö, sie stand dann einfach in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Ist aber auf jeden Fall nach dem Spiel großartig gefeiert worden von diesen, ja, vielen, vielen Werder-Fans. Und ich finde, alle diese 3 Comebacks verdienen meiner Meinung nach
die Story des Spieltags.
Bin ich vollkommen bei dir. Kann man genauso stehen lassen, denn einfach die Mentalität zu zeigen, die Kraft, sich zurückzukämpfen, das verdient so eine Auszeichnung. Habt ihr jetzt? Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
Sehr schön, ja.
Und sonst so?
Ja, auch wenn ein Spiel abgesagt worden ist, haben wir natürlich noch ein anderes auch noch, was noch offen ist. Und zwar Freiburg gegen Hoffenheim. Recht deutliche Geschichte, 3:0 gewinnt Hoffenheim durch Tore von Jill Janssens, 2-mal an der Zahl. In der 15. macht sie ihr erstes Saisontor und in der 56. ihr zweites direkt hinterher, also Knoten geplatzt, könnte man sagen. Und in der 82. macht noch Selina Cerci das 3:0, auch ein sehr schicker Abschluss, ihr 6. Saisontor. Hoffenheim ist ohne Mehmeti und Cerci gestartet, aber scheint auch so zu funktionieren. Und Freiburg macht mir wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen in der Defensive, echt luftig gewesen, ja, bis auf die Tore, die teilweise wirklich schön waren oder schön rausgespielt waren. Ansonsten ein eher langweiliges Spiel im Vergleich zu zum Beispiel Werder gegen Turbine oder Frankfurt gegen Leverkusen.
Ich finde, der Spieltag hat irgendwie sehr, sehr gut dieses Tabellenbild abgebildet. Also um das jetzt mal quasi diesen 13. Spieltag abzuschließen, auch wenn da natürlich ein Nachholspiel dann jetzt wieder dabei rausgekommen ist. Also ob nun oben an der Spitze Frankfurt auf der 1, die Bayern punktgleich auf der 2, Wolfsburg mit nur einem Zähler weniger auf der 3, Leverkusen wiederum mit 2 Punkten weniger als Wolfsburg auf der 4. Das zeigt da oben das Titelrennen. Unheimlich spannend, genauso wie wir es mögen, aber eben auch das Mittelfeld der Tabelle, also Hoffenheim, Werder, Freiburg, Leipzig, da sind zwischen Hoffenheim und Leipzig 2 Punkte nur und das heißt einfach, dass die da schön um ihre Plätze kämpfen werden und wer weiß, ob nicht einer von denen auch nochmal einen richtig guten Lauf hinlegt und dann eben doch nochmal hochkommt Richtung Platz 4 oder so, weil es sind halt 8 Punkte, also und es stehen noch einige Spiele aus. Ich finde, das ist einfach ein richtig geiles Tabellenbild und auch unten ist halt nichts entschieden. Also die Kölnerin weiterhin nicht im Einsatz gewesen, Essen ja eben auch nicht, wie gesagt, das Spiel abgesagt. Aber vor allem auf Platz 10 hast du 5 Punkte von den Kölnerinnen, Carl Zeiss 3 und dann kommt Turbine mit 1 Punkt. Das ist ja alles innerhalb von 2 Spieltagen rein theoretisch schon wieder komplett verändert.
Also Turbine können wir da immer noch nicht abschreiben, eben auch weil Jena auch nicht punktet und Köln auch nicht. Da bin ich so gespannt, Britta Karlsson da ja jetzt bei den Kölnerinnen an der Seitenlinie. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir sie halt an dem Wochenende jetzt noch nicht gesehen haben. Aber das ist immer noch auch sehr eng. Aber Miri, wir bleiben mal nicht nur in Deutschland in der ersten Bundesliga, sondern im Ausland ist auch ein bisschen was passiert, ne?
Ja, es ist etwas passiert, was wahrscheinlich nur noch die Älteren kennen. Ich finde, das hat Kicker ganz schön so geschrieben. Sie schrieben nämlich, nur die Älteren können sich erinnern, am 13. Februar 2019 hatte der FC Barcelona zuletzt ein Heimspiel in La Liga F verloren. Genau darum ging es, denn es ist wieder passiert. Verrückterweise hat der FC Barcelona mal wieder ein Ligaspiel verloren und dann auch noch ein Heimspiel. Darum geht's eben. 1-2 stand es am Ende gegen UD Levante. Und das kannst du aus den ganz harten Spielfakten überhaupt nicht rauslesen. Aber es soll ganz oft genauso sein. 47 Abschlüsse haben die Katalaninnen hingelegt. 79% Ballbesitz. Es gab mehr als 13 Minuten Nachspielzeit und trotzdem nix gerissen, also muss man mal genauso sagen. Und Levante auf jeden Fall abstiegsgefährdet. Ich glaube, vorletzter Platz irgendwie. Der Siegtreffer, du hast es da auch noch mit reingeschrieben, war bodenlos verteidigt von den Katalaninnen.
Das war geil. Also, ich hab gedacht, wo sind denn die da am Ball? Also schön gespielt natürlich auch, aber das kann man eigentlich auch verteidigen. Vor allen Dingen als Barcelona kriegt man das eigentlich hin.
Es war mal so ein richtiger Aussetzer, hat man so ein bisschen das Gefühl. Gehört aber auch einfach zu so einer Saison dazu, denn bisher waren sie ohne Punktverlust. Ich glaube oder bin mir relativ sicher, dass sie diesen Mini-Rückschlag ein bisschen verkraften können. Am Ende des Spieltags werden sie mindestens 5 Punkte Vorsprung auf Real Madrid weiterhin haben. Aktuell sind es 8, Real aber eben heute Abend an diesem Dienstag noch im Einsatz. Sind wir mal gespannt, was das wird. Aber einfach auch mal eine schöne oder spannende Nachricht. Ich will gar nicht so böse klingen, aber im internationalen Fußball ist einiges los. Das darf man gerne auf dem Schirm haben. Und spätestens eben, wenn solche außergewöhnlichen Partien auch mal entstehen.
Voll. Und um das mal in Relation zu setzen, bei der letzten Heimniederlage von Barcelona, das war 3 Jahre, bevor dieser Podcast geboren ist. So. Oh, das gibt's jetzt auch schon eine Weile.
Also. Es ist so krass. Also auch schon damals hatten sie, sie hatten 69 Heimsiege am Stück. Vor einem Jahr ist das geendet durch ein 1-1, also durch ein Unentschieden gegen Levante. Also die haben irgendwie auch ein Problem, gegen Levante zu spielen. So, ne? Also was heißt ein Problem? Aber Levante kennt Mittel, um Barca zu ärgern. So, und das ist schon irgendwie wieder schöner Zufall.
Ja, ich liebe so eine Storys. Wir haben noch weitere News dabei. Eine, die auch sehr, sehr traurig ist. Was heißt auch, also wenn euch das jetzt gerade traurig gemacht hat, dass Barcelona verloren hat, mal wieder zu Hause. Hasret Kaikçi beendet ihre Karriere. Seit 2011 ist sie bei Freiburg auch Rekordspielerin und nach dieser Saison soll jetzt Schluss sein. Sie ist ja immer noch in der Reha von einem Kreuzbandriss. Ihr dritter mittlerweile tatsächlich schon, also hat sie einiges mitgenommen. Sie hat 224 Pflichtspiele in Bundesliga und Pokal gemacht, 78 Tore dabei, 2019 und 2023 im Pokalfinale gestanden mit dem SC Freiburg eben. Also eine absolute Legende da beim SC, auch eine ganz berührende Videobotschaft zu ihrem Karriereende verfasst. Wenn euch das interessiert, wie sie so drauf ist, hört mal rein in unsere Folge 35. Da habe ich damals mit ihr gesprochen und das war auch eine sehr, sehr coole Folge, wie ich finde.
Mehr Personalnews gibt es auch noch vom VfB Stuttgart, denn die haben mal einfach einen kleinen Star verpflichtet, Maxi Rall. Die ehemalige Nationalspielerin und echte Schwäbin verstärkt also den Regionalligisten, hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Maxi Rall ist bestimmt für die eine oder andere noch ein Name, hat damals bei der TSG ihren Durchbruch gemacht, hat da 6,5 Jahre gespielt, 140 Pflichtspiele in zweiter Liga, Süd und eben Bundesliga. Anschließend hat sie 3 Saisons bei den Bayern verbracht, wurde 2-mal Meister mit denen und hat dann aber den Schritt ins Ausland gewagt. Letztes Jahr stand sie 9-mal für die Chicago Red Stars auf dem Platz, hat immerhin 1-mal getroffen, ist jetzt auch schon für Sportler immer wieder wichtig zu sagen, stattliche 31 Jahre alt, deswegen hätte man vielleicht auch mit einem Karriereende gerechnet, aber nee, die Dame hat eben einfach noch mal richtig Bock und sagt eben selbst, der VfB spielt einen interessanten Fußball, auf den hat sie richtig Lust und deshalb hat sie auch kein Problem damit, in der Regionalliga quasi abzusteigen mit ihrer Leistung. Nein, sie will die einfach verstärken. Der VfB führt auch aktuell die Regionalliga Süd an, vor Hoffenheim 2 mit 3 Punkten Vorsprung, haben auch eine richtig starke Saison bisher gespielt, 12 Spiele, noch keine Niederlage erlebt und jetzt eine Maxi Rall in den eigenen Reihen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
Transfer-News gibt's auch aus England. Letzte Woche hatten wir ja den Rekordtransfer 1,1 Millionen für Naomi Girma von Chelsea, also die zu Chelsea gewechselt ist. Und jetzt haben sie auch noch Kira Walsh von Barcelona geholt. Also Chelsea ist schon erst in der Tabelle. Die haben einen 31er-Kader mittlerweile, haben zugegeben auch schon 9 Spielerinnen abgegeben, größtenteils aber auf Laie und halt absolute Statements gesetzt bei den neuen Verpflichtungen. Wie gesagt, der Kader ist schon unfassbar krass. Es hat da auch ein schönes Meme gegeben, irgendwie der Kader von Chelsea, jetzt in der Rückrunde einfach so ein riesenlanger Bus, den sie da brauchen, um die mit reinzuholen. Also an Chelsea, ja, das wird richtig schwierig, an denen da vorbeizukommen, sagen wir es mal so, wenn die immer weiter so starke Transfers leisten und liefern.
Dann nochmal ein Blick nach Deutschland, denn es gibt einen aktuellen und neuen Saisonreport vom DFB. Laut diesem Bericht nahmen die 12 Bundesliga-Clubs zusammen durch geschiedene Erträge aus Werbung und Sponsoring sowie Zusatzeinnahmen aus der Champions League mehr als 31 Millionen Euro ein. So viel wie noch nie. Also das sind schon mal richtig geile, gute Nachrichten. Im Schnitt sind das 2,65 Millionen Euro pro Club. Das sind einfach mal plus 200% innerhalb von 3 Jahren. Auch die Stadionauslastung spricht dafür. Das sind rund 2.876 Fans pro Spiel, 5,6% mehr im Vergleich zur Vorsaison. Auch die Zuschauer auf der Couch vor dem Fernseher nehmen zu, 62% mehr im Vergleich zur Vorsaison. Top-Reichweite hatte natürlich wieder das Top-Spiel, was eben auch im Free-TV in der ARD übertragen wurde. Am 17. Spieltag der letzten Saison zwischen Wolfsburg und den Bayern. Das haben sich 2,04 Millionen Zuschauer gegeben. Richtig, richtig starke Zahlen. Also der Fußball der Frauen, der entwickelt sich in eine richtig gute Richtung. Aber Die Bundesliga-Clubs, das muss man auch sagen, haben auch wieder ordentlich Verlust gemacht. 1,9 Millionen Euro in der letzten Saison. Der DFB sieht das alles gar nicht so kritisch, zeigt sich selbstbewusst und versteht diese Verluste als Investition in den Frauenfußball. Sie selbst sagen auch, dass sich das ja eh spätestens nächste Saison ändern wird. Wahrscheinlich durch diese Aufstockung auf 14 Teams in der Bundesliga. Inwiefern das in Zusammenhang gerät und passt, das könnt ihr uns gerne mal erklären. Wir verstehen es nicht ganz so, wie dann dieser Verlust ausgebügelt werden soll. Aber okay, klar ist aber auch, die Frauenteams finanzieren sich noch sehr, sehr häufig aus den Einnahmen der Männerteams. Also wir sprechen da über Leverkusen, Wolfsburg, Bayern, Freiburg, die TSG, Bremen, Leipzig, Köln. Das sind jetzt die, die mir auf Anhieb einfallen. Das sind ja mehr als die Hälfte der acht Teams sind das. Ja, mein Gott. Also das ist ein bisschen mehr als die Hälfte, sagt mein Mathehirn. Der DFB strebt auf jeden Fall auch an, dass sich die Frauenteams aber mittelfristig auf jeden Fall selbst tragen können. Dafür muss einiges getan werden. Auch wenn wir wieder an die Aufstockung der Liga denken, da muss es dann klar sein, dass zum Beispiel, finde ich, oder das wird ja auch von den Spielerinnen immer wieder erwähnt, das haben wir letztens von Chrissy Kögel auch wieder gehört, dass die Teams mit Profiverträgen ausgestattet werden müssen, dass jede Spielerin rein theoretisch, wenn sie denn möchte, hauptberuflich Fußballerin sein darf, nicht nebenbei noch studieren muss, möchte oder im Zweifel sogar eine 40-Stunden-Woche auf Arbeit noch hinter sich bringt, bevor sie dann oder nachdem sie zum Training gegangen ist. Also das sind so Voraussetzungen, die auf jeden Fall gesetzt werden müssen. Ich finde, es ist ein sehr spannender Bericht, den kann man sich auch online nochmal in aller Fülle und Ausführlichkeit durchlesen. Es ist einiges zu tun, aber es ist auch schon einiges passiert. Die Reaktion in der Kneipe beim Leverkusen-Frankfurt-Spiel hat es auch gezeigt.
Und Miri, du hast gerade gesagt, man kann sich den Bericht mal durchlesen. Ihr findet die Links dazu natürlich wie immer in den Shownotes. So auch zur nächsten News. Es gibt Neuigkeiten im Fall Hermoso Rubiales. Der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist nämlich gestartet. Zur Erinnerung, das Ganze ist jetzt mittlerweile auch schon anderthalb Jahre her. 2023 gewinnt Spanien das WM-Finale gegen England. Bei der Siegerehrung nimmt Luis Rubiales Jenny Hermosos Gesicht in die Hand und küsst sie. Der Prozess ist dann jetzt gestern gestartet wegen eben sexuellen Übergriffs. Hermoso ist vernommen worden und hat nochmal unterstrichen, was sie auch die ganze Zeit schon macht, dass ihr Boss sie ungefragt geküsst hat und dass das eben nicht geht. Und das ist ja längst nicht alles, nur in Anführungszeichen dieser Kuss. Es soll ja anschließend auch noch dazu gedrängt worden sein, ihre Aussage zu ändern, zu sagen, der Kuss sei einvernehmlich gewesen. Ist aber nicht so. Sie hat sich da nicht zu drängen lassen und sagt nach wie vor, dadurch ist einer der schönsten Tage meines Lebens überschattet worden. Rubiales selbst sagt am 12. Februar aus, es sind 2 bis 2,5 Jahre Gefängnisstrafe tatsächlich für ihn gefordert werden. Wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt zu diesen Umständen und was eben dieser Aftermath war sozusagen, es gibt eine Dokumentation über diesen Weltmeistertitel und diesen sexuellen Übergriff, der es nun mal war. It's All Over, The Kiss That Changed Spanish Football heißt die Doku, die es bei Netflix zu sehen gibt.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Wir schauen auf den 14. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga. Auch da haben wir wieder spannende Partien am Start. Am Freitag geht's gleich weiter für die Wölfinnen, die also jetzt erstmal ein Montagsspiel hatten und ja, 4 Tage später einfach wieder am Start sein dürfen. Dann sogar auswärts in Köln gegen den FC. Wird eine spannende Partie, weil die Kölnerinnen jetzt endlich mal richtig starten dürfen überhaupt. Und somit eben auch Neu-Coach in Anführungsstrichen Britta Karlsson, die jetzt dann eben direkt mal gegen Top-Team ran muss. Bin ich gespannt, was es wird. Dürfen wir uns gerne drauf freuen. Auch das könnte ein richtig schönes Topspiel werden. Am Samstag dann die Top-Teams auch noch im Einsatz. Leverkusen muss gegen Essen rein. Also der 4. gegen den 9. Essen darf auch endlich mal starten. Leverkusen hat aber schon 2 Spiele Vorsprung, ist finde ich oder glaube ich, bin ich mir sehr sicher, auf Temperatur nach diesem Topspiel gegen Frankfurt. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für die SGS. Und wir haben am Samstag auch noch Werder gegen Leipzig, also Tabellennachbarn, treten gegeneinander an, der 6. gegen den 7. Werder nach einem kleinen Torrausch gegen Turbine am Start, Leipzig nach einem richtig guten Kampf gegen die Bayern, glaube ich, aber auch motiviert. Ich sehe die Leipzigerin ehrlich gesagt ein bisschen vorne, aber lass mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich bin auch sehr überrascht, wie sich Wertens gegen Turbine, Werder da schon auch noch ein bisschen mit Luft nach oben, was man aus dem Ballbesitz macht. Deswegen gegen so ein komplett anders spielendes Team wie die Leipzigerinnen bin ich sehr gespannt. Bayern, hattest du gerade eben erwähnt, eben nach dem Spiel gegen Leipzig geht's am Sonntag nach Sinsheim zur TSG Hoffenheim. Der letzte TSG-Sieg gegen die Bayern ist aus dem April 2021, also fast 4 Jahre her, damals in München. Könnte eine Überraschung werden, sagen wir es so. Aber so wie die Hoffenheimerinnen sich gegen Freiburg da gestellt haben, ist da auch was drin. Frankfurt spielt Sonntag gegen Turbine Potsdam, ihr zweites Heimspiel in Folge, mit einem vermeintlich leichteren Gegner als die Bayern im Rennen an der Spitze. Also dann haben wir 2 Spiele von Top-Teams, die da direkt aufeinander folgen. Da wissen wir schon ein bisschen mehr, was da so oder wie es da so aussieht an der Spitze. Und Montagabend dann noch Jena gegen Freiburg. Jena mit dem 2. Montagabendspiel hintereinander. Das Hinspiel ist 1 der 3 Unentschieden von Jena gewesen. Also vielleicht sehen wir da den nächsten Punkt von Jena.
Und wir dürfen nicht vergessen, am 12., also dann 2 Tage später, geht's dann auch schon weiter mit dem Viertelfinale des DFB-Pokals, ist mir gerade aufgefallen. Mein ja. Gott, 4 Partien. Alle am 12. Februar, alle um 18.30 Uhr, könnte eigentlich eine richtig schöne Konferenz werden. Weiß gar nicht, ob Sky die bietet, wäre auf jeden Fall nötig. Hoffenheim trifft auf Wolfsburg, HSV gegen Gladbach, Zweitliga-Duell, Leverkusen gegen Bremen, Bundesliga-Duell und dann auch noch Top-Top-Top-Spiel, Bayern gegen Frankfurt, Ja, würde ich mal sagen, falls ich übernächste Woche in dem Fall nicht mehr dabei sein sollte, Nina, viel Spaß, das aufzuarbeiten.
Dankeschön. Ja, wird sehr lustig auf jeden Fall. Sky überträgt das Ganze und wir können an dieser Stelle auch schon verraten, nächste Woche zu Gast vor dem Viertelfinale und nach einem Topspiel in der 2. Liga haben wir Mia Büchele von dem Hamburger SV. Da bin ich super gespannt drauf. Ich spreche mit ihr wirklich genau zwischen diesen beiden krassen Partien. HSV spielt nämlich am Wochenende gegen den 1. FC Union Berlin. Topspiel in der 2. Bundesliga. Und danach geht's eben im auch Zweitliga-Duell im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Schreibt uns gerne schon mal eure Fragen, die ihr habt an mir. Und das werden wir aber auch nochmal auf den sozialen Medien teilen. So, liebe Miri, wir sind dann quasi fast am Ende dieser Folge angekommen.
Fast.
Aber nur fast, denn wir wollen uns auch noch bedanken für euer liebes Feedback zu der letzten Folge. Sowohl bei Instagram als auch bei Spotify sind Kommentare rumgekommen. Ihr habt euch sehr gefreut, habt geschrieben, es war eine schöne Folge, schön, dass wir zurück sind. Darüber freuen wir uns auch wirklich sehr.
Aber hallo. Und dann konntest du dich auch noch um eine Frage kümmern zu der Choreo der Freiburg-Fans, richtig?
Genau, wir hatten ja schon gesagt, bei Werder hat es eine sehr schöne Choreo gegeben. Vielleicht packe ich das mal noch beziehungsweise hatten wir auch schon in unserer Instagram-Story. Aber auch bei Freiburg, bei den Freiburg-Fans, da hat es auch eine coole Choreo gegeben. Kämpfen und Siegen, Freiburg, hier auf geht's. Da ist eine Frage reingekommen von Niki, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, ob das eine eigene Gruppierung war oder ob das eine Gruppe aus der Männerszene sozusagen war. Danke an dieser Stelle an Patrick Röttele vom Spotcast, einem Freiburg Podcast, der mir das erklärt hat. Da habe ich nämlich direkt nachgehakt. Freiburg ist mir dann doch ein bisschen weit entfernt. Und er hat geschrieben, das ist 100% eine losgelöste Gruppe. Das war die erste größere Choreo, aber der grundsätzliche, etwas organisiertere Support bei den Frauenspielen außerhalb der Strukturen der Männer-Fanszene ist jetzt schon länger gewachsen. Er sagt, es müsste die Gruppe Rote Füchse gewesen sein. Die fahren normalerweise auch zu jedem Auswärtsspiel. Also die Männerszene ist zwar schon auch häufiger mit dabei, aber zum Glück nur der stabile Teil bisher. Also falls ihr von dieser Gruppe seid, Rote Füchse, sagt gerne Bescheid, ob ihr das wart. Ich habe auch ein paar Storys gesehen, wo es hieß, es ist von Einzelpersonen organisiert worden. Also wenn ihr da mit drin steckt, sagt uns doch gerne da nochmal ganz genau Bescheid. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und wie gesagt, tausend Dank an Patrick fürs Aufklären schon mal in erster Instanz.
Und abschließend noch etwas, was in der heutigen Zeit einfach nicht fehlen darf. Um genau zu sein, ich glaube 19 Tagen, am 23. Februar ist es soweit, da wird der neue Bundestag gewählt. Und falls ihr, so wie es mir auch zwischenzeitlich ging, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nina, bis auf dass man sehr oft sehr viel genug hat von dieser Welt und von einigen Parteien, die Dinge tun, die man nicht nachvollziehen kann, möchte und gar nicht sehen will, hilft vielleicht so ein Wahl-O-Mat auch mal, sich noch mal vor Augen zu führen, wen möchte ich eigentlich wählen, für was stehe ich, und das kann man jetzt bald tun, richtig?
Genau, in 2 Tagen geht der Wahl-O-Mat online. Was schon online ist, ist der Real-O-Mat, wo auf die vergangene Legislaturperiode geschaut wird und dann Positionen, nicht ganz so viele wie beim Wahl-O-Mat, verglichen werden, wie denn die Abgeordneten tatsächlich abgestimmt haben. Fand ich auch sehr interessant. Das wollen wir euch mitgeben an der Stelle, denn etwas tun, wählen, ist wichtig in dieser Zeit, und euch, falls ihr auf den diversen Demos unterwegs seid, ganz, ganz viel Kraft. Wir sind teilweise auf den Straßen, teilweise in Gedanken, auf jeden Fall mit dabei, denn in so Zeiten, ich finde es immer schlimm, wenn man dann liest, es positionieren sich ja auch aktuell, hat zum Beispiel auch Dr. Carsten Ritter-Lang, der Präsident von Turbine Potsdam, in der Halbzeitpause gemacht. Es positionieren sich so viele Fußballvereine aktuell, was ich persönlich richtig stark finde und sehr, sehr wichtig finde. Wenn man dann in den Kommentaren oder in Gesprächen hört oder liest, bitte Fußball und Politik nicht mischen. Leute,
der Zug ist lange abgefahren.
So, der Zug ist lange abgefahren. Leben ist politisch. Alles, was man tut, ist politisch. Zu sagen, ich bin nicht politisch, ist politisch. So, das hängt alles miteinander zusammen, und deswegen sich positionieren ist enorm wichtig. Und ich denke, dass wir hier gerade in der Bubble des Fußballs der Frauen relativ einig uns sind. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig Kraft geben. Und das tun wir hoffentlich jede Woche auch mit schönen Stories aus dem Fußball, mit Analysen. Und das hören wir auch in der nächsten Woche wieder. Und dann würde ich mal an dieser Stelle sagen, liebe Miri, happy Ende der Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beenden soll.
Es ist alles gut so, das passt. Leute, macht die Augen, macht die Ohren auf. Schaut euch um, sprecht mit euren Mitmenschen, informiert euch vorher. Das ist ganz, ganz wichtig. Zusammen sind wir stark. Floskel, die es noch braucht am Ende. Aber es ist nun mal genau nur so möglich. Und Nina, danke dir für diese Folge. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Mein so. Gott, sind wir politisch hier unterwegs. Verrückte Sache. Aber auch wir können das. Das ist doch schön. Das war eine schöne Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Einiges drin. Gebt uns gerne Feedback, wie immer. Wir freuen uns über ein paar Rückmeldungen. Und ansonsten bleibt gesund. Grippe, Influenza, Scheiße geht richtig rum. Passt bitte gut auf euch auf. Und dann hören wir uns bald wieder.
Macht's gut, tschüssi.
Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.